In der heutigen Folge schauen wir auf die astronomischen Pläne von Elon Musk und wieso John Deere davon nicht mehr profitieren könnte. Außerdem sprechen wir über Moderna, die ebenfalls einen astronomischen Kursverlauf infolge einer mRNA-Therapie erzielt haben. Und weil wir ohnehin im Weltraum unterwegs sind, sagen wir dem Bitcoin auf dem Weg zum Mond auch nochmal ein charttechnisches Hallo.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen zu Märkte kompakt. Heute am 25. August. Lukas, in 4 Monaten sitzen wir schon wieder unter dem Weihnachtsbaum.
Ja, ich hab wohl schon Lust.
Ja?
Ja.
Ah, ich noch nicht. Aber die Zeit rennt wirklich.
Ne? Aber du hast letztes Jahr so mir versprochen, dass du ein bisschen früher die Geschenke besorgst. Ne? Denkst du dran, oder?
Mache ich. Ja, aber du, die Zeit, die rennt wirklich. Hast du dir schon mal einen Sekundenzeiger angeschaut, wie schnell der läuft und wie unaufhörlich der rennt? Der kennt keine Gnade.
Deshalb ein Sekundenzeiger ist eine Uhr, die immer nur eine Sekunde zeigt. Also wie die oder.
Nein, dieser Zeiger, der immer rund läuft, meine ich.
Ach, den einzelnen Zeiger in der Uhr. Okay. Ja, ja, genau. Den kenne ich.
Ja. Der wartet nicht auf uns und wir haben uns ja was vorgenommen. Ne? Deshalb lass uns nicht trödeln. Schauen wir mal auf die vergangene Woche. Ich würde heute mal mit den Zinsen starten, denn in der vergangenen Handelswoche, da war schon einiges geboten, was so die Rentenmärkte angeht. Das war ja schon fast ein globaler Ausverkauf denn an den Anleihemärkten. Denn die Renditen in den USA und Europa, die sind auf Mehrjahreshochs geklettert. Die 30-jährigen US-Treasuries erreichten mit 5,34% den höchsten Stand seit 2007 und die 10-jährige deutsche Bundesanleihe stieg auf 3,26% und hatte den höchsten Schlusskurs seit April 2011. Ja, und Treiber waren hier die Sorgen um den US-Haushalt, Gesamtschulden erstmals über 40 Billionen US-Dollar, der anhaltende Iran-Konflikt, Unsicherheiten über den geopolitischen Kurs hatten wir ja schon mehrfach so unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Naja, und diese Dynamik an den Anleihenmärkten nährt natürlich die Diskussion, ob wir eher nur vorübergehende Schwankungen haben oder ob wir wirklich hin zum höheren Renditeniveau unterwegs sind. Und das US-Finanzministerium hat daraufhin sein Rückkaufprogramm für langlaufende Staatsanleihen deutlich ausgeweitet. Ja, um diesem jüngsten Renditeanstieg entgegenzuwirken, die dafür vorgesehenen Mittel sollten von bislang rund 2 auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar je Rückkauf erhöht werden. Und Bessent, der Finanzminister, stellte sogar weitere Erhöhungen in Aussicht. Und naja, diese Maßnahmen, ob die wirklich wirken, wird man sehen. Bei den kurzfristigen, bei den Zweijährigen ist es relativ stabil geblieben, aber so die langjährigen Renditen, die 10-Jährigen, 30-Jährigen, die notieren weiterhin auf sehr hohem Niveau. Also da ist noch keine wirkliche Entspannung zu sehen. Ne? Und diese Ursachen für den Renditeanstieg, die hohe Staatsverschuldung, Inflationssorgen, die geopolitischen Unsicherheiten, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das so siehst, die lassen sich nicht einfach so durch Rückkäufe lösen.
Man sieht ja das Gefühl, das Gegenteil passiert. Man kündigt da die Rückkäufe an und es findet ein Ausverkauf statt, ja. Weil alle auch irgendwie Sorge haben um die Stabilität des Geldsystems und dann vielleicht auch die Flucht in anderen Bereichen suchen. Und du wirst gleich bestimmt auch nochmal Gold ansprechen. Ja. Da sieht man ja auch so ein bisschen die Flucht in Sicherheit. Die Basement Trade, so heißt es ja ganz schön, Flucht aus dem Geldsystem. Und von daher war das keine Lösung für die steigenden Renditen oder die hohen Renditen an den Märkten.
Ja, aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Assetklassen. Gold hast du angesprochen, Bitcoin werden wir gleich nochmal drauf kommen. Wenn wir jetzt mal zuerst auf die Aktien schauen, hat der DAX die vergangene Woche mit einem Minus von 1,2% abgeschlossen. Aktuell notieren wir so bei 26.170 Punkten. Wir liegen seit Jahresbeginn immer noch 6,5% vorne. In der vergangenen Woche war SAP der stärkste Wert mit einem Plus von 4,4%. Infineon lag auf der anderen Seite, war mit minus 9,3% der schwächste Wert im DAX. Die Verluste konzentrierten sich so auf die zinssensiblen Bereiche, Halbleitertechnologie.
Ich muss dazu sagen, so eine Infineon, wenn man sich die dieses Jahr mal anschaut, haben uns auch mal angeguckt im Detail, die hat eine Volatilität, eine Schwankungsbreite von rund 70%. 70%, das ist enorm. Ist natürlich dafür im laufenden Jahr dann auch schon ordentlich gestiegen. Man hat gute Gewinne mit Infineon gemacht, gerade seit, ich glaube, April, irgendwo so um die Richtung März, April in die Richtung. Ja, und da kann es natürlich dann auch mal auf der Verliererseite stehen. Ist bei der hohen Schwankung dann auch irgendwo normal. Da muss man mit rechnen.
Immer nur die Monatsscheibe, die Wochenscheibe, die wir gerade gesehen
haben. Ja, absolut, genau.
Ja. Muss man schon im ganzen Kontext sehen. Ja, der S&P 500 in Amerika hat die vergangene Woche auch mit Minus abgeschlossen, minus 1,7%. Seit Jahresbeginn auch dort noch ein Plus von fast 12%. Gestern mit 7.652 Punkten aus dem Handel gegangen.
Ich glaube aber trotzdem, einer der schwächsten Wochen seit Juli. Ich meine, Juli ist jetzt auch nicht ganz so lang her, fällt mir gerade auf. Ich habe aber irgendwo gesehen. Oder war es doch Juni? Ich weiß es nicht. Aber war schon mit einer der schwächeren Wochen der letzten Wochen.
Im S&P 500 war Moderna mit einem satten Kurssprung, der mit Abstand stärkste Einzelwert. Dazu kommen wir später nochmal. Aber du hast auch so nochmal so ein paar Dinge mitgebracht.
Ja,
ne?
Jetzt gar nicht bezogen auf die Kursentwicklung, sondern eher so ein bisschen bezogen auf die Nachrichten, die da waren.
Okay.
Und man hat ja gesehen, Walmart hat wohl gemeldet. Da waren die Zahlen eigentlich auch ganz gut. Aber da hat eine Kennzahl, die so ein bisschen das Käuferverhalten der Nutzer darstellt, nicht ganz so. Die war nicht ganz so erwartet und deswegen war die Aktie minus 9% um den Dreh. Aber ich habe auch nochmal SpaceX mitgebracht. Da ist nämlich letzte Woche noch eine Lock-up-Frist abgelaufen. Heißt, da sind weitere Aktien dem Markt zur Verfügung gestellt worden. Die waren ja bei Börsengang quasi gesperrt. Und das war jetzt ein Volumen von knapp 40 Milliarden US-Dollar, die quasi jetzt dem Markt zur Verfügung steht. Und interessant war dann nochmal die Nachricht, welche Unternehmen so SpaceX dann auch aktuell im Portfolio haben. Unter anderem Alphabet, die ja auch schon seit Jahren da investiert sind.
Riesenposition da, ne?
Riesenposition, 94 Milliarden US-Dollar Position in SpaceX. Ich habe das Kreisdiagramm vor Augen, wo SpaceX quasi stand. Ich glaube, das waren bestimmt 80-90% des Portfolios von Alphabet. Aber auch Donald Trump hat im Juli gekauft. Zwischen 15.000 und 1 Dollar und 50.000 US-Dollar. Irgendwo dazwischen lag die Position oder die Transaktion von Donald Trump. Die müssen nämlich immer Handelsspannen veröffentlichen. Und wo wir gerade bei SpaceX sind, möchte ich ganz gerne auch nochmal rüberfliegen zu Nvidia, denn was das Thema Rechenzentren im All angeht, gibt nämlich SpaceX gerade ordentlich Gas und hat da ein erstes Setup mit Nvidia-Chips geplant und das soll schon im vierten Quartal 2027 gestartet bzw. getestet werden und soll dann in 2028 deutlich ausgebaut werden. Elon Musk will damit natürlich dann so ein bisschen seine eigene KI unterstützen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Grok.
Ja, ich würde es auch so aussprechen.
Mal so.
Ja.
Ausgebaut werden die Rechenzentren dann speziell mit Nvidia-Chips, mit einem für den Weltraum ausgelegten Vera-Rubin-Chip, weil im Weltraum natürlich ganz andere Gegebenheiten sind als auf der Erde. Aber das kann natürlich dann auch Vorteile haben, weil auf der einen Seite brauche ich die Fläche nicht und keine Stromanschlüsse und alles, kann aber auf der anderen Seite dann auch die Nachteile mit sich bringen, weil natürlich habe ich dann im Weltraum dauerhaft Sonne und ich kann irgendwo Strom erzeugen, bin aber natürlich begrenzt und kann nicht mal eben kurz mir den Strom bei einem großen Versorger dann dazu kaufen. Das funktioniert nicht. Plus natürlich, wie funktioniert die Kühlung und wie stark ist die Strahlung der Sonne?
Aber dann muss Elon Musk ja doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, weil Nvidia doch die Preise angehoben hat.
Ja.
Oder anheben will.
Ich meine, 15% zum Jahresbeginn aufgrund der erhöhten Speicherchips-Preise, die wir im Podcast auch schon das ein oder andere Mal angesprochen haben. Ja, ja, stimmt, absolut. Ich habe mir auch nochmal in dem Zuge die Nvidia-Zahlen angeschaut, beziehungsweise Nvidia-Zahlen, die erwarteten Nvidia-Zahlen. So,
die werden ja morgen präsentiert.
Morgen nachbörslich kommen die Zahlen, die ganze Welt wartet ja gefühlt. Synopsis wird morgen auch noch gemeldet, eine Stunde später, aber interessiert gefühlt keinen. Denn alle schauen auf Nvidia und der Markt rechnet tatsächlich mit einem Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr von rund 97%. Damit wären wir bei 92 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz. Nvidia selber hat beim letzten Mal rund 91 Milliarden in Aussicht gestellt, also liegt schon nah dran, aber der Markt rechnet dann nochmal mit ein bisschen mehr. Und größter Werttreiber ist da natürlich die Rechenzentren. 85 Milliarden von den 92 Milliarden sollen aus dem Bereich der Rechenzentren kommen. Und ein Gewinn wird erwartet von 2,10 Dollar, ein Wachstum gegenüber vorher von 102%. Und eigentlich wäre ich hier fertig, aber ich muss, also ich kann ja das nicht stehen lassen, dass John Deere letzte Woche rund 10% plus macht, ohne da kurz zu erklären, woran es liegt. Die haben Zahlen gemeldet, die könnten natürlich Probleme haben mit dem Plan von Elon Musk, aber ich fand es trotzdem super interessant. Zum einen hat John Deere den Ausblick nach vorne hin erhöht, weil die davon ausgehen, dass so ein bisschen nicht der Rückgang, sondern das, wie heißt das denn? Das Comeback der Landwirtschaft, so das Wort habe ich gesucht, schon etwas früher beginnt und das Auftragsbuch, was die Baumaschinen angeht, ist extrem gewachsen, rund 60%, weil durch den ganzen KI-Rechenzentrenbau muss natürlich auch eine Menge Erde bewegt werden und John Deere hat da gerade einen ganz brandneuen 20-Tonnen-Bagger vorgestellt, der gefühlt schon ausverkauft ist. Plus natürlich dann die ganzen anderen Baumaschinen. Und deswegen ist die Aktie 10% geklettert, weil die dann halt als Schaufelhersteller, im wahrsten Sinne des Wortes, für die Rechenzentren gerade ordentlich Aufträge kriegen. Ja,
eine Caterpillar habe ich da immer so im Kopf. Die, ja. Ich glaube, die ist auch ganz gut gelaufen. Ne?
Aus Deutschland Wacker Neuson ist aber gar nicht mal so gut als Baumaschinen. Aber ja, die haben die Schaufeln. Ne?
Die haben die Schaufeln. Ja. Die braucht man auch.
Die braucht man KI. Auch, deswegen. Aber ich konnte es nicht unkommentiert lassen. Aber mal schauen, welche Auswirkungen Elon Musk Rechenzentrenausbau im Weltraum dann hat.
Dann brauchst du keinen Deer.
Ja, ich stelle mir gerade einen Bagger mit Raketen vor, der da irgendwo die alten Satelliten, die da rumfliegen, wegschippst oder so. Keine Ahnung. Ja, okay. Genau.
Ja, den Nasdaq, den habe ich noch dabei. Der ist in der vergangenen Woche mit minus 2,8% aus der Woche rausgegangen. Und im Nasdaq 100 führte die Strategy-Aktie mit einem Plus von 28% die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite waren auch wieder Halbleiter, Nebius Group mit einem Minus von 21%. Nvidia war aufgrund seiner enormen Marktkapitalisierung der größte Belastungsfaktor, obwohl der Kursrückgang nur bei 4,6% und da auch echt moderat ausgefallen ist. Aber ich möchte Strategy nochmal aufgreifen mit diesem Plus von plus 28%. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum Bitcoin. Der Bitcoin hat die vergangene Woche mit einem Plus von 23% abgeschlossen und nach Wochen der Sommerflaute, ich erinnere mich an eure letzte Podcast-Folge, da habt ihr noch von dieser niedrigen Volatilität gesprochen.
64.000 und gefühlt ist man das nicht mehr gewohnt und
auf jeden Fall
haben wir es nicht vorausgesagt.
Hat sich der Bitcoin eindrucksvoll zurückgemeldet. Ne? Was zunächst eher so wie eine technische Erholungsbewegung über die Marke von 70.000 aussah, hat sich inzwischen zu einer ja vielleicht schon kleinen Sommerrallye entwickelt. Innerhalb von weniger Tagen kletterte die Kryptowährung von diesen 64.000 Dollar auf zeitweise mehr als 79.000 Dollar. Aktuell liegen wir bei über 80.000 Dollar und hat jetzt den höchsten Stand seit Mitte Mai erreicht. Getrieben wurde die Dynamik von verschiedenen Faktoren, die sehr wahrscheinlich gleichzeitig auf einen Markt trafen, der auf diese positiven Nachrichten gar nicht gefasst war oder die gar nicht erwartet hat. Es waren makroökonomische Impulse, politische Signale aus Washington und auch Short-Liquidationen plus steigende Kapitalzuflüsse bei Bitcoin-ETFs, die diese Kettenreaktion ausgelöst haben. Und der unmittelbare Auslöser dürfte das US-Finanzministerium geliefert haben. Das hatten wir vorhin schon mal das Thema. Die Ankündigung, deutlich mehr langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen. Und diese Nachricht sorgte nicht nur für kurzfristig sinkende Renditen. Das war ja doch wirklich nur ein kurzer Impuls auf der Anleiheseite. Aber so die Verschuldungsthematik, die Inflationsgefahren, die rückten noch mal stärker in den Fokus. Der Dollar wurde dadurch unter Druck gesetzt und von diesem Umfeld profitieren traditionell knappe Vermögenswerte wie Gold. Das hattest du gerade schon mal gesagt, Lukas. Aber auch der Bitcoin, da viele Anleger diese Assets als Wertspeicher und als mögliche Absicherung gegen Inflation betrachten. Und beim Gold war es auch sichtbar, vergangene Woche mit einem Plus von 5,7%. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht zum Gold viel sagen. Da würde ich auf
letzte
die
Woche schon
vergangene Folge nochmal verweisen. Ja. Aber nochmal zurück zum digitalen Gold, zum Bitcoin. Donald Trump, der traf sich auch mit Vertretern der führenden Kryptounternehmen und bekräftigte nochmal wirklich eindeutig diesen Anspruch der USA, der führende Standort für die digitale, ja, für digitale Vermögenswerte zu werden. Er rückte den sogenannten Clarity Act erneut in den Fokus. Dieser soll ja mehr so diese regulatorischen Themen im Krypto-Universum regeln. Die Börsenaufsicht SEC hat auch konstruktive Signale gesendet. Und ja, Trump hat auch noch mal angekündigt, wirklich, ich glaube, wortwörtlich hat er gesagt, beträchtliche Mengen Bitcoin halten zu wollen. Also die US-Regierung, also das Thema strategische Währungsreserve in Bitcoin ist nochmal in den Fokus gerückt. Und all diese politischen und makroökonomischen Meldungen haben zu dieser Kursrallye geführt.
Hat auch nochmal ordentlich Druck gemacht auf den Kongress, glaube ich, den Clarity Act da jetzt mal endlich durchzuwinken. Mhm. Und all die Kombination aus Nachrichten hat da letzte Woche ordentlich Drive reingebracht. Weil das letzte Woche so gut ankam, habe ich es jetzt auch nochmal für den Bitcoin gemacht, so ein bisschen das Thema der Charttechnik mit angewendet. Und man sieht schon, dass die lange wichtige Unterstützungslinie bei rund 60.000 gut gehalten hat. Da sind wir jetzt deutlich drüber. Und den Widerstand bei rund 73,5 hat man gefühlt komplett ignoriert und ist da einfach drüber gehopst. Gleichzeitig hat man dann die ganzen gleitenden Durchschnitte, ob das 38, 50 oder 200-Tage-Linie, die wurden einfach...
Ja, dieses Drüberhopsen, ich glaube, da kam auch nochmal das Thema Short-Eindeckung. Es waren doch viele Short-Positionen auf dem Bitcoin da, die eingedeckt werden mussten jetzt.
Und die decken sich dann natürlich gerade in dem Moment an, wenn so wichtige Linien dann vielleicht drohen, übersprungen zu werden. Ja, absolut. Liegen jetzt natürlich dann deutlich darüber. Auch der Abwärtstrend, der sich seit eigentlich schon so ein bisschen Anfang des Jahres entwickelt hat, sind wir nach oben hin ausgebrochen und aktuell kämpft dann der Bitcoin so ein bisschen mit der rund 80.000 Linie. Mhm. Ich meine, glatte Zahlen sind sowieso immer eine Hürde, die dann übersprungen werden müssen, aber wenn wir da wirklich gut durchkommen und dann 82 knacken, dann dürfte auch ein Durchlauf bis 90 ganz gut möglich sein. Charttechnisch gesehen, je nachdem, was da noch für Nachrichten reinkommen. Aber es ist gerade definitiv spannend und auch das Momentum und der MACD, erkläre ich vielleicht beim anderen Mal, aber so zwei, drei weitere charttechnische Indikatoren sind da gerade sehr bullisch und positiv, was den Bitcoin angeht.
Ja, an der Stelle geht nochmal ein Gruß raus an René. Ja. Stichtag ist der 30.09. René, also pass auf, da kommt noch was.
100, nee, ich sag lieber nichts.
Nein.
Aber dreistellig müssen wir werden.
Müssen wir, genau.
Genau.
Ja, so viel zum Rückblick oder hast du noch was im Gepäck, Lukas?
Nein. Und ich freue mich, dass wir bei 17 Minuten jetzt keine zwei Unternehmen vor der Brust haben, sondern nur eins.
Genau. Wir kommen zu Moderna. Haben wir gerade schon mal angeteasert als...
Angepiekst.
Angepiekst, passt ganz gut. Ja, auch da ist KI ein Thema. KI revolutioniert nicht nur die klassische Technologie, sondern auch den Bereich der Biotechnologie. Und KI hilft, Wirkstoffe schneller zu finden und Therapien gezielter zu entwickeln. KI analysiert riesige Datenmengen, erkennt Zusammenhänge, prognostiziert Behandlungserfolge, personalisiert Arzneimittel, ne? Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Insbesondere im Bereich der mRNA-Technologie wie bei Moderna. Viele kennen Moderna als einen der Hauptentwickler neben BioNTech des mRNA-Impfstoffs gegen Corona. Hier nochmal zwei, drei Fakten zu Moderna. Gegründet 2010 in Cambridge, USA. Ist auch jetzt Unternehmenssitz. Ist im Bereich der Impfstoffe, der Krebstherapien, seltenen Erkrankungen und im ganz kleinen Fokus auf die mRNA-basierten Lösungen und ist auch dabei, so Plattformen aufzubauen. mRNA ist ja da bekommt der Körper bei der Impfung nicht den Virus oder Teile davon, sondern nur den Bauplan für diesen Virus, für ein ungefährliches Stück des Virus. Und unsere Zellen produzieren dann oder unser Immunsystem erkennt dieses fremde Protein und übt daran, baut Abwehrkräfte auf. Und wenn dann später der echte Virus kommt, kann es dann damit entsprechend behandelt oder bekämpft werden. Und auch die Behandlung, die Krebstherapie baut auf diesem Bauplan auf. Diesmal für spezielle Eiweiße, die nur auf Krebszellen vorkommen, gibt es diesen Bauplan und mRNA wird da als Medikament gespritzt und die Körperzellen stellen nach dieser Anleitung kurzzeitig dann das typische Krebsmerkmal Antigen her und das Immunsystem erkennt dieses Eiweiß als fremd und wird dann gezielt gegen diese Tumorzellen trainiert. Ne? Ja. Moderna ist seit 2018 schon an der Börse. Marktkapitalisierung liegt bei 55 Milliarden. Im Vergleich dazu BioNTech.
Von wann stammen die Zahlen? 55?
Heute?
Heute? Okay.
Ja.
Ich hatte irgendwie andere Zahlen im Kopf. Aber alles gut. Wollte dich nicht unterbrechen.
Ich hatte mir morgen nochmal rausgehört. BioNTech liegt bei 28 Milliarden, also halb so groß. Beide BioNTech als auch Moderna haben ja 21, 22 wirklich außergewöhnlich hohe Gewinne gemacht mit dem Corona-Impfstoff. Seit 23 sind beide Unternehmen wieder defizitär, verdienen kein Geld und haben allerdings eine sehr, sehr gute onkologische Pipeline. Moderna blickt auf eine langjährige Partnerschaft mit Merck zurück, besonders im Bereich der personalisierten mRNA-Krebstherapien. In Zusammenarbeit, die zielt mit Merck darauf ab, neue Therapien für schwer behandelbare Krankheiten wie schwarzen Hautkrebs, Melanom zu entwickeln. Und da kommst du jetzt nochmal mit einer aktuellen Meldung,
die diesen Kurssprung. Deswegen haben wir sie mitgebracht. Und ich würde vielleicht nochmal ganz kurz einen Hinweis zu dem Thema oder dem Begriff Impfstoff geben, weil es sich bei diesen Impfstoffen halt nicht um einen klassischen Impfstoff handelt, wo man sagt, okay, ich gehe vorher zum Arzt, lass mich dagegen impfen und dann ist die Gefahr, dass ich diese Krankheit bekomme, kleiner, sondern hier geht es eher um ein speziell entwickeltes Medikament, was Anwendung findet, wenn diese Krankheit bei mir festgestellt wurde. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es geht um schwarzen Hautkrebs, Melanom. Und hier hat Moderna halt einen wirklich richtig, richtig guten Durchbruch erreicht und meldet positive Ergebnisse in einer eher späteren Phase, in der Phase 3, zu dem personalisierten mRNA-Therapie gegen den schwarzen Hautkrebs. Und das Besondere ist, die Therapie wird nämlich individuell für jeden Patienten hergestellt, indem das Tumorgewebe, was dann halt erkannt wurde, genetisch analysiert wird und daraufhin ein Steckbrief von diesem Tumor entwickelt wird und daraufhin dann ein Impfstoff produziert wird. Also das sagtest du ja gerade, total individuelle Impfstoffe beziehungsweise Medikamente. Und du hast gerade auch schon Merck angesprochen, in Kombination mit Mercks Immuntherapie Keytruda. Das hatten wir hier im Podcast auch schon mal das ein oder andere Mal. Ist ja auch ein Patent, was dann in Zukunft ausläuft. Das Interessante ist trotzdem, die Therapie bei diesem schwarzen Hautkrebs war in Kombination mit Keytruda deutlich effektiver als Keytruda allein. Und das Krebsrisiko wurde deutlich reduziert. Und bei Moderna ist dadurch natürlich eine extrem hohe Euphorie ausgebrochen. Die Aktie ist zwischenzeitlich sogar 180% im Plus gewesen. Ich glaube, geschlossen hat sie dann nur noch bei 90. Da sieht man auch mal extrem starke Schwankungen. Aber war natürlich dann der größte Tagesgewinn, logischerweise auch in der kompletten Firmengeschichte. Und im S&P 500 ist er ja dann auch positiv aufgeplöppt. Und getrieben war das nicht nur von der Nachricht, sondern auch von den ein oder anderen Leerverkäufen. Du hast es gerade auch schon bei Bitcoin angesprochen, dass da hier ein paar Leute gegen die Aktie gewettert haben und durch den Kursanstieg sich dann eindecken mussten und kaufen mussten, was dann den Kurs auch nochmal deutlich stärker gepusht hat. Und das in Kombination mit dem großen Handelsvolumen wegen der Nachricht führte dann natürlich zu dem extrem starken Tagesgewinn. Und das hat dann den ganzen Sektor gefühlt auch mitgezogen. Gerade bei BioNTech ist ja die Pipeline, was mRNA-Therapien angeht, auch nochmal recht hoch. Ja, viele Phase-3-Studien könnte auch nochmal für Fahrt hier gesorgt haben. War ja, glaube ich, 20-25% im Plus in dem Zuge. Aber ja, das war so der Grund dafür.
Ja, ob diese Meldung den Kurssprung in dieser Höhe rechtfertigt.
Also da steckt natürlich jetzt schon eine Menge Erwartungen drin, dass sich diese positive Meldung vielleicht dann auch auf andere Krankheiten voraussetzt umsetzt.
Ja. Es ist ja schon so, dadurch, dass es so individuell ist, ist es nicht so, glaube ich, schon mit höheren Kosten verbunden.
Ja.
Das Ganze, die Erträge, ich meine, dass Merck und Moderna sich die teilen.
Da weiß ich gar nicht. Habe ich
ob es wirklich eine Kursverdoppelung rechtfertigt. Ich hatte mir mal das Kurs-Buchwert-Verhältnis angeguckt. Eine BioNTech ist, glaube ich, mit dem 1,4-fachen bewertet. Eine Moderna mit dem 8,5-fachen. Wahrscheinlich die Chancen im Moment bei einer BioNTech eher zu sehen. Ne?
Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis jetzt da so große Auswirkungen hat.
Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt es nicht.
Ja, genau, stimmt. Nur das ist ja eher dann die Erwartung innerhalb der Pipeline. Und auch da sticht BioNTech die Moderna, weil die schon deutlich mehr interessante Therapien haben in einer Phase-3-Studie als die Moderna.
Ja, spannend.
Kommen wir zum regionalen Teil, oder?
Dann auf jeden Fall.
Schauen wir da auch nochmal ganz kurz ins Westmünsterland. Und ich habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte, gleich zwei Unternehmen mitgebracht. Aber ich finde, die Geschichte oder die Meldung war ähnlich. Machen wir den Anfang mit 2G Energy. Ich glaube, das Unternehmen kennen wir hier im Podcast bereits. Ist ja auch an der Börse gelistet und hat auch jüngst einen recht guten Verlauf gehabt. Baut ja Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen, also Blockheizkraftwerke, und ist besonders in dem Bereich der dezentralen Energielösung unterwegs. Und 2G Energy hat jetzt jüngst eine bzw. zwei Übernahmen vermeldet. Und zwar fangen wir in Italien an. Da hat 2G Energy den langjährigen Servicepartner SG vollständig übernommen. Das Unternehmen betreut vor Ort dann halt mehr als 250 Anlagen und soll so ein bisschen auch dazu führen, dass man den Service vor Ort und den Vertrieb vor Ort dann halt regeln kann. Die bisherigen Geschäftsführer von SG bleiben auch an Bord, und wenige Tage später, direkt am 1. September, kam die Meldung, dass 2G auch einen langjährigen japanischen Partner namens Technis übernimmt. Und Technis und 2G arbeiten bereits seit 2012 zusammen, und auch Technis kümmert sich in Japan um den Vertrieb und den Service für 2G, baut sich also, das Ziel ist gleich, auf, dass sie sich weltweit quasi ein Vertriebsnetz und auch ein Servicenetz aufbauen. Und die zweite Meldung war aus Südlohn bzw. aus Oeding von Bevital, und auch Bevital hat nämlich so ein bisschen expandiert.
Was macht Bevital?
Bevital, komme ich gleich zu, die machen, ist ein familiengeführtes Unternehmen, und die stellen unter anderem Hunde- und Katzenfutter her. Und Marken sind zum Beispiel Belcando und Leonardo. Ich kenne Belcando, weil unser Hund kriegt Belcando. Okay. die haben ein neues chinesisches Werk, wollen die eröffnen. Also die haben jetzt niemanden übernommen, sondern quasi gekauft, beziehungsweise ein Werk wollen die eröffnen in Weihai. So. Hoffentlich auch.
Ich frage jetzt nicht, wo das ist, in China?
In China, genau. Ja. Asien, China, da ist das. Ja, und da eröffnen die ein Werk, weil in China soll dann zukünftig Feuchtnahrung für auch Hunde und Katzen speziell für den dortigen Markt produziert werden. Und Gründe für diesen Schritt sind unter anderem, dass auch der Export aus Deutschland hin nach China schwieriger geworden ist. Und dann hat man halt sich hier für den Schritt entschieden, ein Werk in China zu eröffnen, der dann halt die Produktion bzw. die Produkte für den chinesischen Markt herstellt. Und damit haben wir nämlich gleich zwei Meldungen aus dem Kreis Borken zu den Unternehmen und zu, ich finde schon,
globalen Expansionen.
Genau, Kapitalmarkt. Also wäre Bevital an der Börse, würde es ja auch da eine Rolle spielen. Jo, so viel zum regionalen Teil.
Ja, schauen wir nach vorne. Der Ausblick. Was kommt noch aus volkswirtschaftlicher Seite? Da ist noch ein bisschen was. Heute um 10 das IFO-Geschäftsklima. Heute Nachmittag bekommen wir noch Daten aus Amerika, Verbrauchervertrauen, Conference Board. Morgen am Mittwoch kommen noch mal aus den Vereinigten Staaten die Inflationsdaten, Preisindex, BIP-Zahlen, Auftragseingänge, also weitere konjunkturelle Indikatoren. Am Freitag dann nochmal, Donnerstag habe ich vergessen, das GfK-Verbrauchervertrauen nochmal ganz interessant. Und am Freitag Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien, Arbeitslosigkeit aus Deutschland, Wirtschaftsvertrauen aus Europa und ja, zum Nachmittag das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, auch nochmal ein wichtiger Indikator. Aber viel interessanter auf der
Aktienseite.
Ja. Heute haben wir noch Zoom, Bank of Nova Scotia, nicht ganz so spektakulär. Morgen wird es dann wirklich interessant, du hast es vorhin schon mal gesagt, Zahlen von Nvidia, CrowdStrike legt die Bücher offen, Salesforce, Synopsis, Hewlett-Packard, Donnerstag dann Marvel, Workday, Autodesk, Affirm, Iron, Hyperliquid, aus Deutschland noch eine Fielmann und Freitag kommen noch chinesische Banken, die China Construction Bank, ICBC, BYD legt am Freitag Zahlen vor und
dann ich glaube Iron und Hyperliquid könnte bestimmt auch nochmal ein bisschen den Kryptomarkt befeuern oder negativ, aber ja.
Spannend. Aber ich glaube, da ist Nvidia schon
ja,
das definitiv. Wichtigste Ereignis.
Ja, ja, absolut.
Absolut.
Ja.
Okay. Ja, cool. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de.
Ja, machen Sie es gut.
Und damit bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Ciao. Ne? Bis dann. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.